Es ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Wie können wir Klimaziele erreichen und damit unsere Umwelt, unsere Lebensgrundlage bewahren und gleichzeitig Wohlstand erwirtschaften? Um Lösungen wird mit viel Leidenschaft gerungen. Ob wir es schaffen, konstruktive Debatten darüber zu führen, welches die politischen Ziele und Wege für ein ökologisches Wirtschaften sind, das entscheidet am Ende auch über unsere Demokratie. Der Wirtschaftsatlas, Daten und Fakten der Transformation der Heinrich-Böll-Stiftung, veranschaulicht die Herausforderungen und Lösungsansätze.
Böll Spezial, das Dossier zum Hören.
Herzlich willkommen zur ersten Folge unserer vierteiligen Böll-Spezialserie zum neuen Wirtschaftsatlas. Ich bin Łukasz Tomaszewski. In unserer Kickoff-Folge geht es um die Frage, wie wir unsere soziale Marktwirtschaft auf den Weg zur Klimaneutralität bringen. Denn bisher baut unsere Wirtschaft auf fossilen Energien auf, aber die führen den Planeten an seine ökologischen Grenzen. Schadstoffe, vor allem CO2, können nicht unendlich aufgenommen werden. Darum stellt sich die Frage, wie kann die Wirtschaft gestaltet werden, um einerseits Klimaneutralität zu erreichen und auf der anderen Seite aber auch den Wohlstand für alle, also das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, zu erneuern. Wie eine ökologische und soziale Marktwirtschaft aussehen könnte, welche Probleme und Lösungen diskutiert werden, darum geht es im Atlas und im Podcast. Um euch mit den Themen und dem Aufbau des neuen Wirtschaftsatlas vertraut zu machen, habe ich mich mit Ute Brümmer in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin getroffen.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
Ute, du bist Leiterin der Programmlinie Transformation und Nachhaltigkeit bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Du bist mit deinem Team für den Inhalt und auch den Aufbau des neuen Wirtschaftsatlas verantwortlich. Wir wollen erstmal über die Motivation und die Ziele des Wirtschaftsatlas sprechen, also über die wichtigsten Fragen, die im Atlas behandelt werden. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären, warum der Wirtschaftsatlas den ökologischen Umbau in den Mittelpunkt rückt.
Sehr gerne. Ausgangsüberlegung zum Wirtschaftsatlas war so, dass der Umgang mit dem Klimawandel ja Wirtschaft ganz zentral betrifft. Und wir sehen die Auswirkungen des Klimawandels und wir sind da schon einige Schritte gegangen, um das einzuhegen, die Auswirkungen. Und wir sind aber noch nicht im ausreichenden Maße wirklich erfolgreich weitergekommen. Und wissen ganz genau, dass die Art und Weise, wie wir produzieren, konsumieren und verbrauchen, da im Zentrum steht. Und deshalb wollten wir uns genau dieser Frage widmen, den Zusammenhang zwischen Wirtschaft, ökologischen Umbau und den anderen Dingen, die damit auch alle noch zusammenhängen.
Okay, das war jetzt der grobe Überblick und sozusagen die allem übergeordnete Frage. Aber gehen wir nochmal so auf diese zentralen Fragestellungen ein, denen der Wirtschaftsatlas nachgeht.
Die Wirtschaft der Gesellschaft ist ja ein richtig umfassendes Projekt, weil die ja nie für sich alleine steht. Die ist eingebunden in Wohlstandsfragen, wie produzieren wir das, was wir unsere Werte nennen, im Wirtschaftssystem, aber auch außerhalb natürlich. Dann geht es ja auch darum, wie wird das sozial eingehegt. Haben wir die ökonomische und die soziale Verknüpfung und die Fragen in der Gesellschaft gut verbunden? Dann geht es darum, und damit sind wir eben auch gerade angefangen, um die ökologischen Krisen und Probleme, die wir mit unserer Wirtschaftsweise haben. Und gleichzeitig gibt es ja auch noch demokratische Probleme. Und die soziale Frage kann man ja auch gar nicht nur auf unser Land beziehen, sondern wir schaffen das ja auch regelmäßig und tun das und zu Recht im europäischen Zusammenhang und auch im globalen Zusammenhang. Und all diese Themen werden in diesem Atlas behandelt werden und betrachtet. Wo gibt es da Probleme? Was sind Instrumentarien, die die Menschheit schon erfunden hat, um darauf einwirken zu können? Und dann haben wir immer jeweils eine exemplarische Branche oder ein Feld des Handelns sehr praxisnah beschrieben, was das illustriert.
Wenn wir von der Wirtschaft sprechen, damit meinen viele natürlich die Industrie, aber wir Bürgerinnen und Bürger sind ja eigentlich alle Teil einer Art Wirtschaftsgemeinschaft. Also welche Akteure betrifft das eigentlich?
Genau, ich sage ja so gerne Wirtschaft der Gesellschaft und das sind wir alle. zum einen und aber auch jeweils in sehr unterschiedlichen Rollen und auch in Doppelrollen. Weil wir sind in der Regel alle Arbeitnehmerinnen, einige sind aber auch Unternehmerinnen von uns. Dann sind wir alle Verbraucher, das betrifft, glaube ich, tatsächlich jeden Menschen. Sehr häufig wird so ein Gegensatz gemacht zwischen der Gesellschaft und der Wirtschaft. Und wir haben versucht, mit diesem Atlas das so ein bisschen zusammenzudenken und immer genau zu identifizieren, wann und wo welche Akteurskonstellationen Einflussmöglichkeiten hat. Natürlich ist es so, dass viele Beziehungen in spezifischen Machtkonstellationen passieren. Gleichwohl wissen wir auch, dass Verbraucher sich kollektiv zusammenschließen können. Wir haben institutionelle Arrangements, die Verbraucherinnen stützen und auch die individuelle Entscheidung kann jeweils Einfluss haben. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die Unternehmerinnen, wenn wir an den Transformationsprozess und Umbauprozess Richtung Klima und Abkehr von fossiler Energie denken. Wir brauchen dann Rahmenbedingungen, die das auch ermöglichen, dass erstens Investitionen sich lohnen, sprich, dass Geschäftsmodelle darstellbar sind mit den erneuerbaren Energien, dass der Strompreis so ist, dass es sich lohnt, auch zu investieren und der Möglichkeitsraum für Investitionen überhaupt noch da ist, damit dann im Unternehmensbereich Mehrwert geschaffen werden kann. Wir haben da auch Arbeitnehmerinnen, die sich zusammentun. Wir haben dann in unseren sozialen Sicherungssystemen die Arrangements, um Mindestlöhne zu haben, um Tarife abzusichern und so weiter. Also ein riesengroßes institutionelles Arrangement, was immer wieder auf den Prüfstand und ins Gespräch gehört.
Okay, aber das eine ist ja sozusagen die Zusammenhänge nachzuvollziehen zwischen den ganzen Gruppen, die du aufgezählt hast. Aber es geht sicher auch darüber hinaus und das ist ja meistens so bei den Atlanten der Heinrich-Böll-Stiftung. Da finden wir ja auch so eine Art Handlungsanleitung oder auch Lösungsansätze, denn der ökologische Wandel unserer Wirtschaft, der bietet ja auch Chancen.
Ja, genau. Also unser Ansatzpunkt ist natürlich zu sagen, es ist ein Gesellschaftsprojekt. Alle Akteure, ich habe so ein bisschen in Ausschnitten jetzt nochmal geschildert, welche das wie sein können. Aber klar ist, dass wir schildern, wie Umbau gelingen kann, dass wir dann eben auch Handlungsschlüsselstellen aufzeigen, die ein Bewusstsein oder so ein Gefühl dafür vermitteln, wir können was tun. Wir sind dem nicht ausgeliefert. Unser institutionelles Gefüge hat in Ansätzen schon Antworten. Wir müssen das nochmal schärfen und spezifizieren. Aber wir wollen damit Handlungsfähigkeit schaffen, ein Vertrauen auch in diese Institutionen und damit in Gesellschaft und damit auch in uns selbst. Das Ganze ist gestaltbar, wir kriegen das hin. Es gibt sehr viele Schwierigkeiten, auf jeden Fall. Und wir sind auch noch nicht fertig, wirklich weit. Weil die Welt ist ja auch viel größer als Deutschland. Wir haben ja den Deutschlandschwerpunkt, aber gleichwohl, es gibt auf allen Ebenen, auch regional gesehen, Ansatzpunkte. Und das war uns ein zentrales Kernanliegen.
Und du sagst es gerade, also Deutschland steht natürlich im Fokus, aber der Atlas hat ja 19 Themenschwerpunkte, da ist zum Beispiel auch Globalisierung mit dabei. Ist ja klar, dass wir jetzt nicht auf die 19 Kapitel im Einzelnen eingehen können, aber wenn du jetzt mal so einen Überblick geben würdest, welche Hauptgesichtspunkte beleuchtet der Atlas da?
Ja, wir fangen damit an, dass wir sagen, wie ist denn das historisch gewesen mit dem Wirtschaften und gehen dann auf die Wertschöpfungsprozesse heute in Deutschland ein, gucken dann regional immer in größeren Kreisen, das ist eine ganze Doppelseite zu Europa, dann kommt Globales und dann haben wir zu diesen großen Komplexen, in die sich Wirtschaft immer einordnet, das hatte ich eben schon gesagt, in die ökologische Frage, in die soziale Frage, in die demokratische Frage und in die globale Frage nochmal extra. Da haben wir spezifische Problemlagen, die beschrieben werden, spezifisches Instrumentarium auf jeder Ebene, was beschrieben wird, um dann, was helfen könnte, was sozusagen Lösungspotenzial bietet, um dann exemplarisch auf diesen Feldern eine Seite zu illustrieren. Abschließend haben wir die Megatrends Digitalisierung und demografischen Wandel nochmal speziell in den Blick genommen, um da zum Beispiel Themen wie Fachkräftemangel und auch KI zu adressieren. Und ganz zum Schluss haben wir, das ist immer Tradition bei den Atlanten, Ein Ausblick in die Zukunft mit einem Prozess der Kreislaufwirtschaft zum Thema gemacht, um zu zeigen, wenn wir da global ein paar Schritte weiterkommen, indem wir einzelne Produkte wirklich schon im Kreislauf begleiten können, von der Herstellung bis zum Abbau sozusagen und der Wiederverwertung, dass wir dann als einen Punkt da schon mal weitergekommen sind.
Vielen Dank, Ute Brümmer von der Heinrich-Böll-Stiftung, für diesen Überblick für die erste Folge unserer Böll-Spezialserie. Und um diese Punkte, die du gerade erwähnt hast, nämlich die ökologischen Probleme, aber auch die Lösungsansätze, geht es auch bei unseren nächsten beiden Gesprächspartnern. Danke.
Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.
Und damit sind wir schon mittendrin im Wirtschaftsatlas. Bevor wir zu den Lösungsstrategien kommen, müssen wir über die ökologischen Probleme sprechen. Denn der Verbrauch fossiler Rohstoffe, auf dem unsere Wirtschaft aktuell noch basiert, und die damit verbundene erhöhte Konzentration von CO2 in der Atmosphäre haben eine Zerstörung der Umwelt zur Folge, und das bedeutet wiederum hohe wirtschaftliche Kosten für die Weltgemeinschaft. Marie Wettingfeld vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. in Berlin hat im Wirtschaftsatlas das Kapitel Die Kosten der Klimakrise geschrieben.
Wir sind immer davon ausgegangen, dass es diese Folgekosten nicht gibt, oder wir haben so getan, als gäbe es sie nicht. Damit wurden die Kosten eben nicht von den Verursachenden getragen. Die Kosten, die entstehen, wenn es Überschwemmungen gibt, wenn wir Dürren haben in der Landwirtschaft, das sehen wir zum einen im globalen Süden, dass sich da die Auswirkungen der Klimaveränderung, der Erderwärmung ganz kritisch auswirken. Aber wir haben diese Veränderungen im Klima auch schon in Deutschland. Zum einen mit den Überschwemmungen, die wir in den letzten Jahren im Ahrtal gesehen haben, aber eben auch minimale Veränderungen im Klima und in den Niederschlagsmengen. Also in der Landwirtschaft muss mehr bewässert werden. Wir brauchen bessere Systeme dafür, die mehr kosten. Auch, dass wir letztes Jahr sehr hohe Energiekosten im Sommer hatten. Ein entscheidender Kostenfaktor war zum Beispiel, dass der Rhein so niedrige Wasserstände hatte, dass die Kohle nicht mehr zu den Kraftwerken transportiert wurde. Das musste also auch aufgefangen werden.
Die Mehrkosten sind jetzt schon enorm und sie werden meistens externalisiert. Bedeutet, nicht die Verursacher haben sie zu tragen, sondern die Umwelt, die Bevölkerung und die folgenden Generationen. Das muss sich ändern. Die Kosten müssen internalisiert, die Verursacher also konsequenter zur Kasse gebeten werden. An manchen Stellen funktioniert das schon, zum Beispiel bei der Abwasserabgabe für Unternehmen. Eine andere Ebene, auf der das gut funktioniert, ist der Emissionshandel, sagt Marie Wettingfeld.
Eine Möglichkeit dafür ist beispielsweise die Einführung einer CO2-Besteuerung, so wie wir das ja jetzt gerade auch schon haben, auch schon seit vielen Jahren, im Rahmen des europäischen Emissionshandels. Industriebetriebe, die besonders emissionsintensiv agieren, müssen dafür zahlen. Wenn sie Emissionen mindern, können sie Geld sparen. Das heißt, die Produkte eines Produzenten, welches ressourceneffizienter wirtschaftet, ist am Ende günstiger. Und diese Preissignale müssen sich dann am Ende niederschlagen.
Was beim europäischen und seit 2021 auch beim deutschen Emissionshandel funktioniert, ist in manchen Sektoren leider noch Zukunftsmusik. Ein gutes Beispiel ist der Verkehrssektor und hier konkret die Nichtbesteuerung des Flugzeugtreibstoffs Kerosin. Sie kostete alleine den deutschen Staat im Jahre 2020 über 8,3 Milliarden Euro. So werden bei Flugreisen die klimaschädlichen Folgekosten nicht nur nicht eingepreist, sondern es gibt sogar einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Straße und der Schiene. Dadurch entstehen Fehlanreize. Nicht nur für die Flugbranche, sondern auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn der Flug von Berlin nach Frankfurt günstiger ist als die Bahn, dann entscheiden sich diese im Zweifelsfall für den umweltschädlicheren Transport. Eine große Herausforderung für die Politik ist es, bei Umweltabgaben auf umweltschädliche Treibstoffe den richtigen Preis festzulegen. Die Wissenschaft fordert hohe Preise, um den Druck auf Unternehmen und Verbraucher zu erhöhen. Die Preiserhöhung muss hoch genug sein, um eine Lenkungswirkung zu haben, also spürbar sein, um eine Verhaltensveränderung zu erwirken. Aber sie darf eben nicht so hoch sein, dass Geringverdienende darunter leiden.
Die Bekämpfung der Klimakrise Und die soziale Verteilungswirkung und die soziale Gerechtigkeit dieser Transformationen ist eine ganz entscheidende Herausforderung für Politik und Gesellschaft. Ein Haushalt, welches sich ein E-Auto leisten kann und frühzeitig auf klimafreundliche Technologien umsteigen kann, kann hier Kosten vermeiden, die zum Beispiel durch erhöhte CO2-Steuern umgelegt werden. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass Transformationsanreize wie beispielsweise Emissionssteuern immer von einem Instrumentenmix begleitet werden und immer auch von sozialen Ausgleichsmechanismen begleitet werden. Und wenn das erfolgreich getan wird, dann besteht in dieser Umstrukturierung auch eine Chance.
Chancen darum, weil durch eine Umstrukturierung die Folgekosten der Klimakrise geringer gehalten werden können. Wenn wir die Klimakrise nicht angehen, dann haben wir eine Transformation, die völlig außer Kontrolle gerät, sagt Marie Wettingfeld.
Wir müssen uns mit der Transformation jetzt auseinandersetzen. Wir müssen die Kosten, die auf jeden Fall auf die Gesellschaft zukommen werden, jetzt vorziehen, smart investieren und immer an den sozialen Ausgleich denken. Und hierbei kann man ganz gezielte Instrumente wählen, die zum Beispiel sozial schwächere Haushalte besonders unterstützen. Also nicht, dass alle Haushalte gleich pauschalisiert entlastet werden.
Wenn umweltschädliche Subventionen und Anreize abgebaut werden, steht dem Bundeshaushalt übrigens auch mehr Geld zur Verfügung. Damit können genau diese sozialen Ungleichheiten bei der Transformation abgebaut werden. Und damit wären wir bei den ökologischen Lösungen, die Marie Wettingfeld im Wirtschaftsatlas im Kapitel Neue Anreize beschreibt. Auch wenn es noch ein weiter Weg zur Dekarbonisierung unseres Wirtschaftssystems ist, einiges wurde ja schon auf den Weg gebracht. Stichwort erneuerbare Energien. Deutschland hat alleine seinen Strom von einer nahezu vollständig fossilen Versorgung in den 1990er Jahren auf einen Anteil von 46% erneuerbare Energien im Jahr 2022 umgestellt. Das ist ein beeindruckendes Wachstum, erklärt Marie Wettingfeld.
Und gleichzeitig sehen wir aber auch, ist das Energiesystem auch ein gutes Beispiel dafür, wie komplex die Transformation auch ist. Denn im Stromsystem müssen wir nicht nur die Erzeugungskapazitäten austauschen, also konventionelle Energien abschalten, erneuerbare zubauen, sondern wir müssen hier auch das ganze System auf diese neuen Technologien ausrichten. Und hier besteht auch gerade ein großer Handlungsbedarf, denn wir brauchen ein Stromsystem, ein Stromnetz und sogenannte Flexibilitäten im System, die es schaffen, diese neuen Eigenschaften der erneuerbaren Energien, die vorher keine Herausforderung für uns dargestellt haben, also die Fluktuation und die Wetterabhängigkeit, auszugleichen. Und mit Flexibilitäten, also Batteriespeichern, als auch digitalisierten, intelligenten Anwendungen, können wir das heute schon machen. Und so können wir die auch die vollständige Dekarbonisierung im Stromsystem erreichen.
In den vergangenen Jahrzehnten sind erneuerbare Energiequellen wie Windräder und Solarpanels deutlich effizienter und auch günstiger geworden, sodass grüner Strom in Zukunft auch nicht mehr subventioniert werden muss. Gleichzeitig wird fossiler Strom durch die CO2-Bepreisung für Unternehmen immer teurer. Wer weniger emittiert, muss weniger bezahlen und hat einen Wettbewerbsvorteil. Das nationale Emissionshandelssystem in Deutschland startete 2021 mit einem Festpreis von 25 Euro pro Tonne CO2. Der Staat verkauft Zertifikate an die Unternehmen, die Heiz- und Kraftstoffe in Verkehr bringen. Der CO2-Preis liegt seit Januar 2024 schon bei 45 Euro pro Tonne. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind dafür, Tempo und Höhe bei der CO2-Bepreisung auch noch weiter zu steigern. Allerdings birgt das auch Gefahren. Denn wenn der Preisdruck auf die Unternehmen zu groß wird, könnten die theoretisch in Länder abwandern, die nicht Teil des europäischen Emissionshandelssystems sind. Marie Wettingfeld erklärt.
Die Komplexität bei diesen Instrumenten ist es, dass sie lokal wirken. Wir haben zwar die Europäische Union, aber am Ende ist die Klimakrise eine globale und eine langfristige Herausforderung. Also wir haben nationale Regierungen, die für 4 Jahre gewählt sind in der Regel und sich dann auch wieder auf den Wahlkampf vorbereiten müssen. Das heißt, es gibt hier einen inhärenten Konflikt eigentlich zwischen der Langfristigkeit und der Globalität des Problems und der Herangehensweise, wo sich Regierungen eben auf nationale Politik fokussieren müssen, auf die nationale Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Industrie, das nationale Wirtschaftswachstum und dabei die Langfristigkeit und die Überregionalität aus den Augen verloren wird.
Darum ist die internationale Zusammenarbeit der Schlüssel zum Erfolg. Der im Dezember 2022 von den G7-Staaten gegründete Klimaclub ist deshalb eine bedeutende Initiative, um internationale Klimaziele durch harmonisierte Regulierungen effektiver umzusetzen. Ein wichtiges Signal. Perspektivisch müssen aber auch die Schwellen- und Entwicklungsländer eingebunden werden. Eine große Herausforderung ist es, sich bei internationalen Kooperationen auf gemeinsame, ambitionierte Ziele zu einigen.
Denn oft endet man bei dem kleinsten gemeinsamen Nenner an vielen Stellen. Und auch im internationalen Kontext gibt es auch Uneinigkeit darüber, wer welche Verantwortung trägt. Müssen Industrienationen viel mehr Emissionen einsparen als Schwellenländer? Und für wie lange noch? Das sind Fragen von sehr großer Komplexität, von auch besonders hoher politischer Sensibilität. Das heißt, hier gibt es auch Herausforderungen. Aber internationale Kooperation, so Vorstöße wie der Klimaclub sind wirklich wichtig, um dann eine regionale Allianz zu bilden für ein hohes Ambitionsniveau, für echten, effizienten und wirksamen Klimaschutz.
In Demokratien müssen sich die unterschiedlichen politischen Lager auf einen gemeinsamen Weg hin zur Dekarbonisierung einigen. Wie schwierig das global ist, können wir seit Jahren auf den UN-Klimakonferenzen beobachten. Aber auch auf nationaler Ebene sind sich die Parteien der Ampelkoalition oft nicht einig über einen gemeinsamen Weg. Der Wirtschaftsjournalist Philipp Krohn hat das Buch Ökoliberal, warum Nachhaltigkeit die Freiheit braucht, geschrieben. Darin arbeitet er sich an dieser Herausforderung für Demokratien ab. Es geht darum, einerseits individuelle Entscheidungsfreiheiten zu behalten und andererseits um das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Philipp Krohn spricht von zwei politischen Lagern, die sich nur schwer vereinbaren lassen. Das erste erkennt die ökologischen Grenzen unseres Planeten an und reagiert mit harten ordnungspolitischen Einschnitten. Das zweite glaubt, dass marktwirtschaftliche Mechanismen ausreichen, um zu mehr Klimaschutz zu kommen. Philipp Krohn plädiert für einen Mittelweg.
Meine Vorstellung ist eigentlich, dass man eine Kombination aus beidem hinbekommen müsste. Nämlich, wir müssen anerkennen, dass es diese planetaren Grenzen gibt. Die sind zum Teil auch überschritten. Und wenn wir ein gutes Leben im Jahr 2050 führen wollen, dann müssen wir sozusagen unsere eigene materielle und energetische Präsenz auf dem Planeten reduzieren. Und ich glaube trotzdem, dass das unheimlich gut mit den Instrumenten der Marktwirtschaft geht, die eben dazu führen, dass wir das kostengünstig machen, dass wir eine größere Bereitschaft der Menschen haben, sich dabei zu beteiligen. Und ich glaube, diese beiden Seiten müssen so zusammengeführt werden, dass wir eigentlich eine Form von Nachhaltigkeit bekommen, bei der viel Freiwilligkeit dabei ist. Und wir nicht das Gefühl haben, dass uns etwas genommen wird.
Laut Krohn muss Klimaschutz sowohl von der Politik als auch von der Zivilgesellschaft kommen, also top-down und bottom-up. Er darf nicht moralistisch wirken und muss eine Brücke schlagen zwischen unterschiedlichen politischen Gruppen. Aber kann dieses sowohl als auch dazu führen, dass die Definition von Klimaschutz ausfasert? Sprechen wir da nicht von einer Quadratur des Kreises? Gerade bei der Ampelregierung ist ja zu beobachten, wie der Konflikt zwischen Ordnungspolitik und vermeintlicher Technologieoffenheit immer wieder zu Konflikten führt. Philipp Krohn plädiert für eine konsistente Nachhaltigkeitserzählung, die für die Bürgerinnen und Bürger schlüssig ist.
Dann brauche ich natürlich die Bereitschaft der Bevölkerung, sich auf dieses Experiment einzulassen, klimaneutral unterwegs zu sein. Und das wird an ganz vielen Stellen durch neue Techniken möglich sein. Deswegen finde ich das Prinzip der Technologieoffenheit auch total erstrebenswert. Und es wird an anderen Stellen aber auch unseren Lebensstil in Frage stellen. Diese Bereitschaft, finde ich, muss dazu kommen. Wenn wir Nachhaltigkeit hinbekommen wollen, dann sollten wir auch in der Bevölkerung eine Nachhaltigkeitspräferenz haben. Und die sieht anders aus als eine expansive Wachstumspräferenz, wie wir sie in den vergangenen 60 Jahren sehr stark beobachtet haben. Im Moment habe ich das Gefühl, dass weder die Politik diese Top-Down-Vorstellung, wie sieht eine nachhaltige Welt im Jahr 2050 aus, entwirft, noch habe ich das Gefühl, dass auf Seiten der Konsumenten und der privaten Haushalte eine Art Bereitschaft dafür da ist, sich auf diesen Weg gemeinsam zu machen.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle an einem Strang ziehen, sagt Philipp Krohn. Länder und Kommunen, Unternehmen und Privathaushalte. Aber auch in der Bundespolitik müssen klare Ziele benannt werden. Philipp Krohn rät uns Verbraucherinnen und Konsumenten, mal den eigenen ökologischen Fußabdruck zu überprüfen, zum Beispiel durch einen digitalen CO2-Rechner des Umweltbundesamtes. Der Politik rät er, den europäischen Emissionshandel auch auf andere Sektoren auszuweiten.
Der hat in den beiden Bereichen, in denen er wirksam ist, nämlich bei der Energieerzeugung und bei den Industrieunternehmen, zur Erreichung der Ziele geführt, die wir beabsichtigt haben. Er wurde aber nicht eingeführt für bestimmte andere Bereiche, wie zum Beispiel für den Verkehr, für die Privathaushalte, also fürs private Wohnen. Er wurde nicht eingeführt für die Landwirtschaft. Mein dringendes Plädoyer wäre, dies zu tun, weil wir damit sehr viel sehr schnell erreichen können.
Eine sektorenübergreifende Einführung des Emissionsgesetzes führe langfristig zu einer Planbarkeit der eigenen Wirtschaftlichkeit. Damit ebnet sie unserer sozialen Marktwirtschaft den Weg zur Klimaneutralität.
Der Emissionshandel ist ja, wenn man so will, harte Ordnungspolitik, weil ich ja wirklich ein Szenario schaffe, kreiere, nachdem zu einem bestimmten Endzeitraum, den ich vorher festlege, die Emissionen bei Null liegen müssen. Und darauf wird sozusagen der Pfad hingebaut.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
Das war die erste von 4 Folgen unserer Böll-Spezial-Podcast-Reihe zum neuen Wirtschaftsatlas. In den anderen Folgen geht es um die deutsche Wirtschaft, um das Fundament Energiewende und um die sozialen Herausforderungen am Beispiel Automobilindustrie. Alle Folgen findet ihr in diesem Feed. Alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfiehlt uns auch gerne weiter. Mein Name ist Lukas Tomaszewski. Ich sage Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.